Ja, wir beginnen heute eine neue Predigtreihe über Briefe aus der Ewigkeit. Mit der Bibel haben wir eigentlich ja schon den großen Liebesbrief Gottes an uns. Doch in dieser Bibel finden wir eingebunden, eingebettet etliche kleinere Briefe. Die meisten denken da vielleicht jetzt erstmal an die Briefe des Apostel Paulus, Petrus, Johannes und andere mehr. Aber die sieben Briefe, mit denen wir uns in den kommenden Wochen auseinandersetzen wollen, sind Briefe von Jesus selbst. Es sind seine Sendschreiben an sieben Gemeinden, an seine Gemeinde weltweit, weil die Texte, die dort behandelt werden, die betreffen auch uns heute hier im 21. Jahrhundert. Da stimmt was nicht. Ist da in meiner Präsentation was verrutscht? Könnt ihr sie wieder einschalten? Ja, wahrscheinlich ist da eine Seite verrutscht. Darum geht's jetzt. Hier habt ihr einen kleinen Kartenausschnitt und die Gemeinden mit dem roten Kreuz, das sind die sieben Gemeinden, um die es heute und in den nächsten Wochen gehen wird. Und wir beginnen ganz am Rand der Westküste von der Landschaft Asia in der heutigen Türkei, nämlich mit Ephesus. Diese sieben Gemeinden, die dort von Johannes erwähnt werden, sind sieben historisch existierende Gemeinden zu seiner Zeit, also zur Zeit von Johannes, die in dem westlichen Teil der römischen Provinz Asia lagen, der heutigen Türkei. Diese im Jahr 133 vor Christus gebildete römische Provinz lag im Westen Kleinasiens mit der Hauptstadt Ephesus, und um die geht's heute Morgen auch. Sie umfasste noch Mysien, Lydien, Phrygien und Karien und unterstand der Herrschaft eines römischen Prokonsuls. Die Briefe nun beschreiben den Zustand dieser jeweiligen Gemeinden. Aber sie stehen stellvertretend für alle Gemeinden weltweit und ihren Zustand. Also diese Botschaft geht weit über die damalige Zeit hinaus und betrifft auch uns heute. Wenn wir in diese Schreiben reingehen, dann werden wir feststellen, dass sie alle eine gemeinsame Struktur haben. Die wichtigsten vier Punkte habe ich euch hier mal mitgebracht. Jedes Sendschreiben, jeder Brief aus der Ewigkeit beginnt mit einer Selbstbeschreibung unseres Herrn. Und er gebraucht daraus Dinge, die in Offenbarung Kapitel 1 schon beschrieben sind, wo Jesus Johannes sich offenbart in seiner Herrlichkeit. Und die Dinge, die Johannes da über ihn schreibt, bezeichnet Jesus sich am Anfang der Briefe auch noch einmal. Es kommt zur Schilderung der Gemeindesituation und es kommt zu einem Aufruf, entweder umzukehren, Buße zu tun oder eben an der Treue festzuhalten. Und der Abschluss ist dann jeweils eine Verheißung an die Überwinder. Und wir steigen ein mit Offenbarung 2, die ersten sieben Verse. Das ist das erste Sendschreiben. Übrigens, im Gemeindebrief habt ihr das vielleicht schon gesehen. Es gibt einen sehr empfehlenswerten Kommentar zur Gesamtoffenbarung. Da ist auch etwas über die sieben Sendschreiben natürlich drin, aber über die Offenbarung als Ganzes von Dennis E. Johnson, der Triumph des Lammes. Also zu empfehlen, wer sich ein bisschen das kosten lassen will, kann das gerne an unserem Büchertisch bestellen. Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7. Dem Engel der Versammlung in Ephesus schreibe: Dieses sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und weiß, dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in dem Paradies Gottes ist. Soweit Gottes Wort für heute Morgen. Möge er uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Kurz ein paar Dinge zur Stadt Ephesus, in der diese Gemeinde lag. Es war die Hauptstadt der Provinz Asia, das haben wir gerade schon gehört. Sie lag in Lydien an der Mündung des Flusses Kaistros. Sie lag zudem an einem Haupthandelsweg von Rom gen Osten. Zur neutestamentlichen Zeit war es die bedeutendste Metropole Kleinasiens. Mit Jerusalem und Athen zählte Ephesus zu den drei heiligsten Städten des Altertums und mit Alexandria und Antiochia in Syrien war es eine der drei größten Städte des Ostens. Hat man schon mal so eine kleine Vorstellung. Ephesus war Mittelpunkt und Zentrum der östlichen Mysterienkulte und der asiatischen Religionsausübung. Der Artemis- oder Diana-Tempel ist eine der sogenannten sieben Weltwunder und die Stadt trug unter anderem den Beinamen Neokoros, Tempelbewahrerin. Da findet sich ein interessanter Abschnitt in der Apostelgeschichte dazu. Licht Asiens war ein weiterer Name für diese Stadt. Unter Kaiser Domitian wurde sie zum Mittelpunkt der Kaiseranbetung mit einem neu erbauten Tempel für ihn. In Apostelgeschichte 19 kann man so ein wenig herausspüren, als dort die Zauberbücher zusammengebracht und verbrannt werden, dass hier das okkulte Treiben sehr stark vertreten war. Die Gemeinde dort vor Ort wurde von Paulus, Priscilla und Aquila gegründet, auch nachzulesen in der Apostelgeschichte. Also gerade dort, wo Okkultismus seine Hochkonjunktur hat, wo Menschen alles andere anbeten als den allein wahren Gott, baut der Herr seine Gemeinde. Das finde ich einen sehr ermutigenden Gedanken. Nun, was ist die Botschaft Jesu an Ephesus, an die Gemeinde damals und auch an uns heute? Das habe ich relativ knapp formuliert. Liebe Gemeinde, liebe mich. Also ich hoffe, ihr versteht es richtig. Ich meine es nicht mich hier. Ne? Liebe Gemeinde, liebt mich, der Herr spricht das aus. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mich liebt, aber das ist eine andere Geschichte. Nehmen wir uns zunächst einmal mit Blick auf die ersten Verse oder den Vers 1 kurz Zeit, uns noch einmal klar zu machen, wer denn hier spricht. Es ist Jesus, unser Herr, der laut Kapitel 1 dem Johannes erschien und der sich hier seiner Gemeinde wie folgt vorstellt und beschreibt. Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Und da müssen wir im Grunde genommen noch einmal kurz zu Offenbarung 1 umblättern, die Verse 16a und 20 lesen. Da wird von Jesus berichtet, also Johannes, die Vision, die er sieht. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Das wird hier in Kapitel 2 aufgegriffen. Und dann etwas weiter in Vers 20. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die 7 goldenen Leuchter, die 7 Sterne sind Engel der 7 Versammlungen und damit eben auch die 7 Gemeinden selbst, weil die Engel eben nur stellvertretend für diese Gemeinden stehen. Und die 7 Leuchter sind 7 Versammlungen. Nun, was können wir aus dieser Selbstdarstellung Jesu für uns mitnehmen? Jesus hält die 7 Sterne in seiner rechten Hand, die Engel der Gemeinden und auch den Engel der Gemeinde von Ephesus. Es bedeutet, bei Jesus sind wir zunächst einmal geborgen. Er hält uns in seiner Hand. Bin davon überzeugt, auch die Gemeinde Unna, uns hält er in seiner Hand. Aber auch mit Verfügungsgewalt hat das etwas zu tun. Jesus hat die Verfügungsgewalt über seine Gemeinde. Jesus ist der, der das Sagen hat, auf den man hören sollte, der die Leitung seiner Gemeinden innehat. Und dann zu diesem Wandeln inmitten der 7 goldenen Leuchter. Damit sind ja auch diese 7 Gemeinden gemeint. Sie sind nicht alleine gelassen. Jesus hält sie nicht nur in seiner Hand, sondern er wandelt mitten unter ihnen. Er ist präsent. Er ist es, der ihnen Licht und Leuchtkraft für ihre Umgebung gibt. Sie haben diese Leuchtkraft nicht aus sich selbst. Und nun, mit ihm, mit seiner Hilfe können sie selber und nicht nur können, sondern sollen sie Licht in der Welt sein. Licht an einem so finsteren Ort, wie Ephesus ihn damals darstellte und verkörperte. Also hier sehen wir, wer zu dieser Gemeinde spricht. Und nun kommen wir zu der eigentlichen Botschaft, die Jesus an diese Gemeinde hat. Und wir wollen uns da über 3 Gedanken etwas über 3 Überschriften nachdenken. Einmal über die vorbildliche Standhaftigkeit, über die vernachlässigte Liebe und über die verheißene Hoffnung. Vorbildliche Standhaftigkeit, die Verse 2, 3 und 6. Jesus beginnt hier: Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Jesus kennt alles. Nun, das mag zunächst vielleicht einmal ein erschreckender Gedanke sein. Jesus weiß alles, was wir hier so treiben und denken und machen und vorhaben. Aber zugleich, glaube ich, will er dieser Gemeinde zunächst einmal deutlich machen, dass das ein sehr tröstlicher Gedanke ist. Denn nämlich alles Bemühen, alles Durchhalten in schwierigen Situationen, alles Festhalten an der Wahrheit, was wir in der Gemeinde nachher noch gleich sehen werden, hat er im Blick und weiß davon. Jesus weiß auch um unser Bemühen, unser Ausharren unter Schwierigkeiten und aller Herausforderungen. In solch einem Zentrum des Okkultismus und Heidentums, wie Ephesus es war, braucht eine Gemeinde Weisheit und die Gabe der Geisterunterscheidung. Doch vor allem Standfestigkeit in Bezug auf Glaubensüberzeugungen. Und genau das lobt der Herr. Ephesus ist eine Gemeinde, die geistlich von der Lehre her klar auf Kurs ist. Sünde und falsche Lehre hatten bei ihnen keine Chance. Irrlehrer wurden als solche erkannt und konsequent bekämpft und abgelehnt. Das wird in Vers 6 am Beispiel der Nikolaiten kurz aufgezeigt. Übrigens im Schreiben an die Gemeinde zu Pergamon wird die Lehre der Nikolaiten noch einmal aufgegriffen und mit Biliam in Verbindung gebracht, den wir ja aus dem Alten Testament kennen, der das Volk Israel durch Verführung zum Götzendienst von Gott wegzog. Manche Ausleger schreiben, dass diese Nikolaiten wahrscheinlich ein Zweig der sogenannten Gnosis war, einer Mischreligion der Spätantike, die versuchte, eine falsch verstandene Freiheit in die Gemeinde einzuführen, die vor allem sittliche Normen beiseite schob. Und wenn wir das einmal uns vor Augen führen, dann merken wir, dass das nicht nur eine Zustandsbeschreibung der damaligen Zeit ist, sondern das könnte man eins zu eins auf die heutige Zeit übertragen. Wo auch immer mehr Dinge des Zeitgeistes, die populär, die Mainstream sind, die teilweise von der Politik auch gepusht werden oder von anderen Gruppen, dass die auch zunehmend in die Gemeinde integriert werden sollen. Doch die Gemeinde hielt diesen Angriffen stand. Und ich glaube, hier zeigte sich auch schon ein wenig die Frucht des Wirken des Apostel Paulus. Er hatte sich nämlich eine ganze Zeit vorher mit den Ältesten der Gemeinde aus Ephesus in Milet am Strand getroffen und ihnen noch eine Abschiedsrede gehalten. Und unter anderem hat er dort gesagt: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, sagt der Apostel hier, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Was für ein prophetisches Wort, was wir hier in der Apostelgeschichte lesen. Aber dadurch war die Gemeinde vorbereitet. Sie war sensibel für diese Dinge. Und das können wir in unserem Sendschreiben ja sehen. Wie Jesus sagt, du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Aber das war auch mit viel Arbeit verbunden. Zum einen Arbeit, das Studieren der Schrift, sich Klarheit zu verschaffen, was möchte Gott eigentlich? Und auch in diesen Kämpfen und Auseinandersetzungen, die ja viel Kraft einfordern, auch da dran zu bleiben, standhaft zu bleiben. Der Kirchenvater Ignatius hat einmal über Ephesus gesagt, kein Irrtum hat ein Zuhause bei ihnen. Und ich glaube, auch wir können eine ganze Menge lernen von dieser Gemeinde. Wie sieht unser Bemühen um Reinheit und klare Lehre, klare Verkündigung aus? Machen wir uns die Mühe, alles zu prüfen anhand der Schrift? Sind wir konsequent im Umgang mit Sünde, dass sie gar nicht die Möglichkeit hat, sich im Gemeindekontext zu verbreiten, als wenn das alles ganz normal wäre? Gehen wir einen Schritt weiter und kommen zu dem, was Jesus zu tadeln hat. Ich habe das mal vernachlässigte Liebe formuliert, die Verse 4 und 5. Vor kurzem habe ich in einer Missionszeitschrift einen Artikel gelesen, der war folgendermaßen überschrieben. Sind wir lieb oder lieben wir? Ich musste erst mal stutzen, als ich die Überschrift las und ihr habt dann eben diesen Artikel durchgelesen. Aber die Überschrift ist schon, finde ich, sehr bezeichnend. Jesus möchte nicht, dass wir lieb sind. Im Sinne von fromm, brav, angepasst, nett. Er möchte, dass wir lieben. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Wir sollen lieben in Wort und Tat. Doch genau hier setzt bei Ephesus sein Tadel an. Aber ich habe gegen dich, bei all dem Guten, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Was genau meint der Herr hier? Die Liebe zu ihm, zu den Geschwistern in der Gemeinde, zu den Menschen allgemein? Und als ich diese Fragen in den Computer eingetippt hatte, kam mir eine weitere Frage: Ist das überhaupt zu trennen? Also ich bin mehr und mehr davon überzeugt, wenn wir eine tiefe Liebesbeziehung zu Jesus pflegen, dann erwächst dadurch ein Stück weit automatisch, das Wort automatisch ist in dem Zusammenhang nicht ganz glücklich, aber es ist eine Folge davon, dass wir auch unsere Geschwister lieben, weil dadurch kommt unsere Liebe zu dem Herrn ja zum Ausdruck. Und wenn wir unsere Geschwister lieben, so wie Jesus uns das als neues Gebot in Johannes 14 mitgegeben hat, hier nochmal nachzulesen, dann verheißt er ja damit, dann werden andere erkennen, dass ihr zu mir gehört, dass ihr meine Jünger seid. Also wir sollten vielleicht dieses hier nicht zu sehr in Schubladen auftrennen. Liebe zu Jesus, Liebe zu den Geschwistern, Liebe zur Welt, wie auch immer. Ich denke, es gehört in irgendeiner Weise zusammen. Und natürlich sollte die Liebe zu unserem Herrn an erster Stelle stehen, damit dann das Ausführen seiner Gebote eben auch nicht schwerfallen wird. In Johannes 14 sagt unser Herr selber, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Das ist so. Das ist ein Ausdruck eurer Liebe zu mir, dass ihr Vertrauen habt zu dem, was ich sage und dass ihr bereit seid, im Gehorsam das umzusetzen. In der Liebe zu meinen Geschwistern drückt sich zugleich meine Liebe zu Jesus aus. Und diese strahlt nach außen. Andere werden es sehen und erkennen, dass wir ihm gehören. Übrigens ein ganz gutes Beispiel, sich das nochmal bewusst zu machen, in einer negativen Form, finden wir beim Apostel Paulus, als er noch Saulus hieß. Als Jesus ihm vor Damaskus erschien und der Herr zu ihm sprach, was sagt er da? Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er sagt nicht, was verfolgst du die armen Menschen, die mir nachfolgen? Aber die hat er ja verfolgt, die Christen. Jesus sagt, was verfolgst du mich? Er identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Also, wenn wir Jesus lieben, dann lieben wir seine Gemeinde. Das wird nicht ausbleiben. Wie können wir uns das jetzt in Ephesus vorstellen? Nun, ich versuch's mal mit meinen Worten zu formulieren. Ich kann mir vorstellen, dass in Ephesus die Wahrheit gegen die Liebe ausgespielt worden ist, statt sie miteinander zu verbinden. Wahrheit ist ja wichtig, aber Wahrheit ohne Liebe ist kalt, ist lieblos. Das Festhalten an der Rechtgläubigkeit, vielleicht auch verbunden mit der Sorge, gerade in diesem wichtigen Bereich untreu zu werden, verursachte womöglich mit der Zeit ein Klima des Misstrauens und der geistlichen Kälte. Übrigens hat das Paulus auch dem Timotheus mit auf den Weg gegeben. Es wird eine Zeit kommen, da wird die Liebe in manchen erkalten werden. Und Geschwister, damit ist ja nicht die Welt draußen gemeint, sondern damit sind Menschen gemeint, die eine Christusbeziehung haben. Stell mir das schlimm vor, in einer Gemeinde zu sein, wo es kalt ist, wo man schon fröstelt, wenn man reinkommt oder im Gottesdienst sitzt. Und nicht, weil das Pastorenehepaar, was hier wohnt, vergessen hat, die Heizung rechtzeitig anzumachen, sondern weil eine Atmosphäre da ist, die nicht einladend ist, nicht in positiver Weise menschenzentriert. Und ich hoffe, ich kann jetzt erklären, was ich damit meine und was ich damit nicht meine. Ich glaube nicht, dass wir eine besucherfreundliche Gemeinde werden sollen, wie das ja manchmal propagiert wird in manchen Gemeinderichtungen, wo man dann das Kreuz abhängt, weil das vielleicht die Besucher stören könnte, weil sie aus einem nichtchristlichen Hintergrund kommen, dass man alles auf ihre Seh- und Hörgewohnheiten abrichtet. Theater, Spiele jeden Sonntag, natürlich coole Musik, die haben wir natürlich so oder so. Aber darum geht's mir nicht. Aber liebe Geschwister, wenn wir den Menschen nicht mehr wahrnehmen, wenn wir den Bruder, die Schwester nicht mehr wahrnehmen, wenn wir nicht mehr mitbekommen, dass da jemand ist, dem es augenscheinlich nicht wohl geht, der traurig ist, der vielleicht Schmerzen hat, der wegbleibt und man weiß nicht, Mann, der Platz ist schon so lange neben mir leer. Hier sitzt doch immer Schwester X oder Bruder Y. Ich will doch mal nachhören, anrufen. Was ist los? Wo kann man helfen? Also wenn diese Dinge nicht zu einem Normalzustand der Gemeinde Jesu werden, dann läuft etwas falsch. Und ich fürchte, dass bei Ephesus das Problem gewesen sein könnte. Man hat so den Fokus auf klare, gute, biblische Verkündigung gelegt. Und vielleicht gerade auch im Kampf gegen jede mögliche und unmögliche Sünde. Aber man hat den Menschen nicht mehr wahrgenommen. Da kann es schnell geschehen, dass der Mensch mit seinen Fragen, mit seinen Sorgen und Nöten eben nicht mehr vorkommt, nicht mehr wahrgenommen wird. Er mit seinen eigenen Schwachheiten und Problemen, auch gerade in Glaubensfragen, nicht vorkommen darf. Ich hoffe und bete, dass wir eine Gemeinde sind oder zumindest uns auf dem Weg befinden, wo auch geistliche Schwäche zugegeben werden kann, wo Versagen zugegeben werden kann, wo man auch den Mut hat, über eigene Kämpfe, über eigenes Leiden zu sprechen und andere mit hineinzunehmen, damit sie für einen beten, einen mittragen und da, wo es möglich ist, auch praktisch unterstützen können. Ich möchte nicht in einer Gemeinde Pastor sein, die kalt ist, wo Menschen, Besucher das vielleicht spiegeln im Gespräch nach einigen Besuchen der Gemeinde. Und wenn es Anzeichen dafür gibt, dann möchte ich euch von Herzen bitten, dass ihr auf uns als Älteste zukommt und das spiegelt, das anspricht. Ich kann mir vorstellen, dass wir längst nicht alles richtig machen, auch gerade in diesem Bereich. Aber es ist unser Wunsch, dass es uns gelingt, beides, Wahrheit und Liebe zu verbinden und uns da gemeinsam auf einen guten Weg zu machen. Wir sollen nicht den Menschen in den Mittelpunkt stellen, aber von Jesus lernen. Er hatte immer den Menschen mit seiner Not ganzheitlich im Blick. Und das Evangelium richtet sich nach wie vor an Ungläubige und Gläubige. An beide. Immer wieder neu. Also Jesus spricht in dem Zusammenhang dann sehr warnende Worte aus. die meines Erachtens aber zugleich auch Mut machen. Er sagt nämlich, Leute, an dieser Stelle müsst ihr umkehren. Tue die ersten Werke. Und hier merken wir auch, wenn er das Wort Werke benutzt, dass es auch etwas mit Tatkraft zu tun hat. Also eine Liebe, die sich auch in den Werken zum Ausdruck bringt. Für die Menschen in der Gemeinde oder eben auch darüber hinaus. Es gilt umzukehren und wieder an der ersten Liebe anzuknüpfen, damit die Strahlkraft der Gemeinde vor Ort erhalten bleibt und nicht dauerhaft verlöschen wird. Denn Gemeinde Jesu ist Leuchter nur im Widerschein seines Lichts. Wenn Jesus den Leuchter, also die Gemeinde, beiseite schiebt, dann steht sie selbst im Dunkeln und hat keine Leucht- und Strahlkraft mehr, keine Zeugniskraft für die Menschen in ihrem Umfeld. Und diese Leucht- und Strahlkraft, die ist in der Verbindung von Wahrheit und Liebe zu finden. Kommen wir zum letzten Gedanken, die verheißene Hoffnung. Also Jesus schließt diesen Brief, der jetzt doch einen sehr deutlichen und warnenden Tadel hatte, doch sehr ermutigend ab. Er spricht nochmal im Grunde genommen an alle Gemeinden in Vers 7, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen, Mehrzahl, also den Gemeinden sagt. Und dann kommt die Verheißung an die Überwinder. Hört mal genau hin. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in dem Paradies Gottes ist. Nun, Johannes hilft uns ein bisschen in seinem ersten Brief, Kapitel 5, die Verse 4 und 5, was zum Überwinden notwendig ist. Da schreibt er, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? An diesem Bekenntnis festzuhalten, gibt die Tragfähigkeit und die Kraft, durchzuhalten und zu überwinden. Wir müssen da nicht irgendwelche besondere Glaubensdinge tun, sondern an Jesus festhalten, auf ihn schauen, an ihm uns ausrichten. Aber dann wird es ja spannend, wenn wir auf die Verheißung schauen. Merken wir hier, welche Verheißung Jesus seiner Gemeinde gibt, die bereit ist, im Glauben an ihn alle vor ihr liegenden Hindernisse, in Ephesus eben die vernachlässigte Liebe, zu überwinden? Jesus schlägt hier eine Riesenbrücke vom Anfang der Menschheitsgeschichte, in der das Paradies verloren ging, bis hinein in die Zukunft, die er uns neu vor Augen malt, um in uns die Hoffnung neu zu wecken. Schauen wir noch einmal zurück, weil das ist, glaube ich, wichtig, um diesen Bogen hinzubekommen. Gehen wir noch mal in den Garten. Und der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstreckt und auch noch von dem Baum des Lebens nimmt und isst und ewig lebt. Und der Herr Gott schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. In der Situation leben wir, fern vom Paradies, weit weg vom Baum des Lebens. Und jetzt kommt Jesus und sagt, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von diesem Baum. der in dem Paradies Gottes steht. Der Weg zum Garten und zum Baum des Lebens war versperrt und bewacht, unzugänglich für den Menschen. Die Trennung von Gott unweigerlich vollzogen. Und nun lädt Jesus ein zum Essen vom Baum des Lebens im Paradies Gottes. Er selbst will diese verloren gegangene Gemeinschaft dauerhaft wiederherstellen. Und auch wir dürfen Teil daran haben. Und auf diesem Weg dorthin, auf dem befinden wir uns ja auch, lädt Jesus seine Gemeinde immer wieder ein zu essen und zu trinken. Auch heute wieder. Ich denke, das passt ganz gut. Mit dem Abendmahl, was wir gleich zu uns nehmen werden, will er uns seiner Liebe versichern und uns stärken für unseren herausfordernden Weg in der Nachfolge. Und in Bezug auf unseren Text, heute hier, darf uns Brot und Saft ein Vorgeschmack dessen sein, was Jesus uns mit den Früchten vom Baum des Lebens bereithält. Wir dürfen heute erneut schmecken und sehen, wie gut er es mit uns, seiner Gemeinde, meint. Jesus verheißt den Überwindern, dass er mit ihnen zum Ziel kommen wird. Nach allem Umweg der menschlichen Sünde. Der paradiesische Urzustand wird wiederhergestellt werden. Die ungebrochene, ewige Gemeinschaft mit ihm in der Herrlichkeit Gottes, seiner neuen Welt. Darauf dürfen wir uns freuen. Diese Hoffnung, diese Verheißung gilt auch uns. Amen.